Jede Stimme zählt. Der Podcast rund um emotionale Intelligenz und Wirkung. Von Isabella Herzig und diese Woche mit Gosia Lampe.
Hallo, hallo, hallo. Willkommen bei Jeder Stimme zählt. Wieder mal am Freitag mit einem heute ganz, ganz wunderbaren Gast. Ihr wisst, ich liebe alle meine Gäste. Aber die liebe Gosia, die mich heute besucht, ist jemand, den ich sehr bewundere. Wir sprechen hier immer über Wirkung, wir sprechen darüber, dass Menschen Dinge verändern und dass es sich lohnt, darüber zu sprechen. Und Göcher ist einer von denen, die nicht so wie ich außerhalb eines Unternehmens eine Veränderung anstößt und dann wieder verschwindet, sondern Göcher ist jemand, der in den Unternehmen selbst gestaltet und der größte Sponsor der neuen modernen Führung in meinen Augen ist. Deswegen bin ich ganz, ganz dankbar, dass du hier bist, lieber Göcher. Magst du dich einmal selber vorstellen? Weil das finde ich sehr spannend. Also ich verrate euch schon mal, Göcher ist Geschäftsführerin einer Werft. Das heißt, sie ist in einem besonderen Bereich tätig. Erzähl uns mal kurz deine Geschichte. Wer bist du? Wie bist du dazu gekommen, wo du heute bist?
Also liebe Isabella, ich freue mich wahnsinnig, bei dir hier in dem Podcast sein zu dürfen. Als du mich gefragt hast, habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich in einem Podcast, oh Gott, also wundervoll. Und oh, das sind ja alles Attribute, die würde ich mir so gar nicht zuschreiben. Aber also umso mehr freue ich mich, dabei sein zu dürfen. Und wir kennen uns ein paar Jahre, wir begleiten uns ein paar Jahre. Und ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben, wir waren damals auf so einem Kulturwandel-Seminar und das hat sofort gematcht. Also das war eine gleiche Energie, wir haben das gleiche Wertesystem. Und ich freue mich sehr darüber und bin auch sehr dankbar, dass wir uns über so viele Jahre jetzt kennen, begleiten, austauschen und auch supporten können. Und ich finde das sehr wertvoll. Und ja, wer bin ich? Ja, ich bin Gosha Lampe. Also am Ende des Tages bin ich die Person, die ich bin, im Privaten wie auch im Beruflichen. Und du hast vorhin die Frage gestellt, wie bin ich zu diesem Job gekommen? Ich würde sagen, wie die Jungfrau zum Kind. Also ich habe in meinem ganzen Leben überhaupt gar keinen Masterplan. Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, wie man etwas erreicht, sondern ich hatte tatsächlich, ich bin früh Mutter geworden, ich habe einen Partner, mit dem ich fast 30 Jahre zusammen bin, der mich großartig supportet und diese kaufmännische Schiene ist meine Zweitkarriere tatsächlich. Ich bin eigentlich gelernte Hotelfachfrau und habe dann nochmal studiert und das ist dabei so rausgeputzelt, weil ich gedacht habe, ich mag Menschen, ich mag dieses filigrane Mitmenschen und wollte immer was mit Menschen zu tun haben. Und wie bin ich dazu gekommen? Indem ich Interesse hatte, Interesse an Themen, Interesse an Dingen, an Menschen. Und ich habe eigentlich wirklich nur das gemacht, wo ich gedacht habe, oh, das interessiert mich jetzt aber. Und weil ich so gedacht habe, naja, so als Mutter und dann am Anfang in Teilzeit war das vor mehr als 20 Jahren tatsächlich schwierig, eine Karrierelaufbahn einzunehmen. Und das ist heute Gott sei Dank anders. Und Frauen werden da auch ganz anders supportet. Es ist nicht mehr ein Karriereknick, wenn man Mutter wird, sondern es wird ganz anders gelebt. Und auch Väter dürfen in Elternzeit gehen, was ich großartig finde. Und von daher glaube ich, war das eine andere Zeit, die mich aber auch so ein Stück weit dazu gebracht hat, wo ich heute stehe und wo ich bin. Und mein Interesse und meine Neugier und auch meine Flexibilität, meine Beweglichkeit hat mich dazu gebracht. Also immer nach draußen zu schauen und zu schauen, was interessiert mich, woran kann Menschen wachsen, was kann Veränderung bringen. Es gibt für mich tatsächlich für mich persönlich nichts Schlimmeres wie Stillstand. Also ich bin zwar in meiner Homebase sehr gesettelt und sehr, sehr stabil, aber ich war immer interessiert, etwas Neues zu machen, etwas anderes zu machen. Und mir sind dann die Themen zugeflogen worden, mehr oder weniger.
Das finde ich mal so schön, dass Menschen, die so besonders viel im Leben erreicht haben, oft der Meinung sind, dass es ihnen zugeflogen ist. Das ist so ein ganz fundamentaler Attributionsfehler in der Psychologie, ne? Dass wir oft sagen, okay, wenn mir etwas passiert, dann waren es die Umstände. Wenn die anderen das gemacht haben, dann sind sie fleißig und klug und. Und andersrum genauso. Deswegen finde ich das immer ganz, ganz schön, dass Menschen, die ich treffe, die wirklich, wirklich, wirklich was erreicht haben im Leben, sagen, ach ja, es waren die Umstände und dass man selber wahrscheinlich ganz, ganz viel zurückgesteckt hatte, dass man ganz, ganz viel gemacht hat, dass man sich wirklich aufgeopfert hatte, das vergisst man dann so gerne. Und ich glaube nicht, dass dir das nur einfach so zugeflogen ist. Und ich weiß, dass es dir nicht einfach nur so zugeflogen ist. Deswegen an alle da draußen, der Erfolg ist kein Aufzug, es ist eine Treppe. Und auch Göcher ist diese Treppe hochgegangen. Und ich finde es total schön zu sehen, was eben bei dir passiert ist. Du hast ja ganz lange und sehr tief in die HR-Abteilung reingeschaut, so wie ich das halt eben auch immer tue, wo man den Menschen so im Mittelpunkt hat, ne? Also wir drehen uns um die Menschen. Und ich weiß noch, als wir darüber gesprochen haben, hast du mir damals deine Philosophie und deine Mission, was das für dich bedeutet, mit Menschen oder beziehungsweise als HR-Chefin tatsächlich aktiv zu sein. Und ich würde das so gerne in die Welt hinausrufen, aber ich kann es nicht so schön wie du. Würdest du mir noch mal deine HR-Vision sagen, bevor wir deine Geschäftsführer-Vision noch mal ansprechen?
Super gerne. Ja, also als ich damals, also das ist fast mehr als 20 Jahre bin ich jetzt in HR, direkt nach meinem Studium, war für mich klar, dass HR kein Selbstzweck ist. Also HR muss und soll ein Bereich sein, der supportive ist, der Rahmenbedingungen setzt, der Kulturwächter ist, und der vor allen Dingen dafür da ist, das Business zu supporten. Also und ich sage das immer so schön, HR ist nicht der Entscheider. HR ist der Provider für Rahmenbedingungen, für Ideen, für Lösungen. Und was, also in meiner Erfahrung ist es tatsächlich so, wenn man das so ein bisschen beherzigt und auch folgt, dann sitzt man ganz schnell am Tisch der Großen und spielt mit. Oftmals, wenn ich so LinkedIn verfolge, wird oft darüber geschrieben, HR nicht am Tisch der Entscheidungen. Das habe ich, das kann ich so gar nicht bestätigen. Und jetzt habe ich unterschiedlichste Rollen in HR inne gehabt. Und jetzt ist HR-Leitung nur eine, aber ich war auch irgendwann mal Businesspartner und war Ausbildungsleitung. Und da war es wirklich essentiell, dem Business immer auch die Möglichkeit zu geben, eigene Entscheidungen zu treffen. Weil wer bin ich denn in meiner Rolle? Und sage einem Business, was das Business braucht. Also ich habe mich immer so verstanden, dass ich gesagt habe, die Menschen in die Kraft zu schicken und ein bisschen anzuleiten, Impulse zu geben, aber nicht den Anspruch zu haben, darüber zu entscheiden, was jetzt richtig oder falsch ist. Und man kann sicherlich, wenn es um ethische Themen geht, wenn es um Moralkodex geht, wenn es um Wertethemen geht, auch steuernd eingreifen und auch kulturwachend sein. Aber auch da ist es immer noch eine Entscheidung eines einzelnen Menschen und wir haben alle mit Menschen zu tun. Und jetzt hast du meinen Weg auch so ein bisschen beschrieben als Treppe. Wenn ich da so zurückblicke, ist es auch immer die Frage, wie entscheidet man sich? Also mit welcher Haltung geht man durchs Leben? Und also ich kann das total bestätigen. Es war nicht der gerade Weg, es war nicht der Masterplan, es war nicht der rote Faden, war es null. Hat mir aber wirklich so viel Freiheit in meinen Entscheidungen gegeben, zu sagen, oh ja, dann lasse ich es halt. Also wenn ich irgendetwas nicht mehr, wenn mir irgendetwas keinen Spaß mehr bereitet hat, dann habe ich es gelassen. Dann war ich so konsequent und habe gesagt, dann mache ich es eben nicht mehr. Ich habe nur dieses eine Leben und das ist so ein bisschen Fluch und Segen. Wir haben das Privileg, unser Leben so zu gestalten, wie wir es wollen, aber dann müssen wir es auch tun. Und ich habe auf diesem Weg auch viele Rückschläge erlebt. Also Menschen, die mit meiner Art nicht umgehen konnten, die auch nicht verstanden haben, warum ich jetzt so fröhlich bin und warum ich jetzt so positiv bin. Und ich habe mich davon wenig beirren lassen. Ich habe tatsächlich auch mir so auferlegt, ich möchte mit offenem Visier durch dieses Leben gehen. Und das konnte ich mir bewahren bis jetzt. Also egal, was ich erlebt habe, und ich habe einiges erlebt, auch auch menschlich, in menschliche Abgründe geschaut, konnte ich mir dennoch bewahren, dieses offene Visier zu behalten und auf das Ergebnis fokussiert zu sein. Und ich hatte vor gar nicht so langer Zeit, hatte ich einen wunderbaren Austausch mit einer Expertin. Und wir haben uns darüber ausgetauscht, was sind so persönliche Erfolgsstrategien und was sind so Misserfolgsstrategien, was sind eigene Talente, was sind so Distalente und wie reagiert man eigentlich in bestimmten Situationen. Und das war für mich nochmal sehr erhellend, weil ich so gedacht habe, ja, das ist spannend, wenn man so ein bisschen bei sich bleibt, dann muss man keine Rolle spielen, dann muss man nicht irgendwer sein, sondern man selbst sein. Und wenn man heute wahrscheinlich meinen Partner fragt, wie ist denn deine Frau so? Dann würde der sagen, genauso wie die auch zu Hause ist. Also ich bin da nicht gefangen in der Rolle. Ich bin dann vielleicht nicht ganz so fröhlich und nicht ganz so flippig, und drossel das, aber im Grunde bin ich positiv.
Oh, wundervoll, du hast gerade sehr, sehr viele Stichpunkte aufgesagt und ich wollte sie mir alle aufschreiben, aber ich habe keinen Stift. Also jetzt werde ich das nochmal versuchen zusammenzufassen, was bei mir so angekommen ist. Also zuerst die Haltung, das Ja zum Leben, ja. Du hast Spaß am Leben. Du sagst, hey, ich lache viel, ich bin positiv und ich lasse mir das nicht nehmen. Diese Haltung zu sagen, ich habe nur dieses eine Leben und wenn mir etwas nicht so gut gefällt, dann habe ich die Freiheit, auch Nein zu sagen und etwas anderes zu machen, was für mich eine unglaublich starke Haltung ist, auch zu sagen, ja, ich muss mich jetzt nicht dieser Rolle so hingeben, dass ich meine Persönlichkeit verliere. Eine ganz, ganz schöne Haltung, die du uns da mitgegeben hast. Danke erstmal für diese Weisheit, lieber. Jetzt wollte ich Małgorzata sagen.
Aber das ist auch, das ist ja, also Małgorzata, das ist ja mein Geburtsname, ne? Und
Ja,
Böcher ist ja nur die Abkürzung.
gerade so bei mir, weil das so groß ist und ich habe gerade für mich auch noch etwas gedacht, was wirklich interessant ist. Du hast ja in der Haltung im HR deiner Vision verwirklicht und du hast es so schön gesagt, die Menschen unterstützen und wer bin ich denn und mein Ego zurückgenommen und all diese Dinge, die ich mir auch im HR genauso vorstelle, weil wir da sehr gleich ticken. Und jetzt hast du eine andere Rolle. Jetzt schaust du auf ein gesamtes Unternehmen. Jetzt ist HR ein Teil deiner ganzen gesamten Verantwortung. Haben sich für dich da manche Haltungen, Veränderungen, Ideen vielleicht verändert?
Nee, also ich mache es noch nicht so lange. Ich bin ja jetzt erst 5 Jahre, 5 Monate in Amt und Würden. Also 5 Jahre, 5. Vielleicht kann man es rausschneiden. Also nein, 5 Monate. Und ich bin als Person ja nicht anders. Auch in dieser Rolle bin ich nicht anders. Ich bin nach wie vor jemand, der Menschen mag. Ich bin nach wie vor interessiert an Menschen. Ich bin vielleicht nicht mehr ganz so. Also man hat schon eine andere Rolle in dieser Funktion. Und dennoch hoffe ich für mich, dass die Zeit mir das auch so ein bisschen bewahrt, weil ich glaube, das hat viel mit Glaubwürdigkeit zu tun. Das hat damit zu tun, wie kalibrierbar ist man, wie ansprechbar ist man. Und als ich auch damals, als ich so in die Leitung kam, die Menschen denken in Hierarchien, die orientieren sich in Hierarchien, die sagen, oh Gott, jetzt hat's die Bereichsleitung gesagt, jetzt müssen wir das so machen. Nein, das war nie mein Anspruch, das genau so durchgeführt zu haben, sondern ich möchte dann tatsächlich auch gechallenged werden. Und das ist vielleicht auch nicht die einfachste Art der Führung, ne? Also wenn man immer wieder auch sich anhören muss, also das finde ich jetzt aber nicht richtig. Aber führt dazu, dass man über Vertrauen führt. Und für mich ist das einer der größten Säulen in Führung. Also Vertrauen in die Expertise und auch in das Können der anderen, weil ich bin es nicht. Also wer bin ich denn zu sagen, also ich weiß das jetzt besser. Ein Schiffbauer, der hier unsere Schiffe baut, der steckt mich 30 Mal in die Tasche. Und mir war es immer wichtig, dass Menschen so das Gespür haben, welchen Beitrag leisten sie eigentlich? Also was ist eigentlich der individuelle Beitrag eines Menschen? Und wie kann man diese Euphorie ein Stück weit anzünden?
Das heißt, ich höre heraus, deine Vision ist es nicht unbedingt, Zahlen, Daten und Fakten nur im Fokus zu haben, sondern du hast weiterhin als Geschäftsführerin den Menschen im Fokus und deine Idee ist weiterhin den Wandel voranzutreiben in Richtung Wir gestalten gemeinsam und nicht ich sage, wo es lang geht. Und wenn du dir das anschaust, weil das ja eine Denke ist, die wir uns alle wünschen, das ist so dieser Kulturwandel, über den wir alle sprechen. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, man sieht den nur sehr selten wirklich gelungen. Und ich freue mich so sehr, dass du die Position hast und die Rolle hast, tatsächlich auch Dinge gestalten zu können, weil der Wandel kann nicht stattfinden, wenn er nicht ganz von oben mitgestaltet wird, oder?
Absolut. Also ich wäre auch nicht richtig auf einer Verwaltungsposition. Also das würde mich ganz schnell auch langweilen. Also nicht, weil das nicht gut ist, sondern weil ich glaube ich, also es gibt ja so verschiedene Menschentypen. Es gibt den Menschen, der Rom verwaltet, und es gibt den, der Rom erobert. Und ich glaube, ich würde mich tatsächlich zur ersten Gattung zählen, weil dieses etwas zu gestalten und zu optimieren und zu transformieren, mir eher liegt und mir eher Spaß macht. Weil, also man könnte böse Zungen behaupten, ich kann mich nicht in Themen, also in Prozesse, in gestandene Strukturen einfügen. Ich würde sagen, es hat den Vorteil auch aufgrund der Erfahrung, die ich in den letzten 20 Jahren gemacht habe, und ich habe vieles gesehen, auch einschätzen zu können. Und da muss man schon sagen, dass die skandinavische Führungskultur, so bin ich gestartet. Das war mein erster Konzern. Das war ein kleiner schwedischer Pharmakonzern, in dem ich praktisch sozialisiert wurde. Und da führt man anders. Man führt über Vertrauen. Man führt über Gemeinschaft. Man führt über Konsens oder Konsent, ne? Also das sind beides wirklich auch wichtige Dinge und wichtige Themen. Aber da wird in Gemeinschaft entschieden. Und ich weiß noch, wir haben vor 15 Jahren, waren wir damals schon agil, ohne dass wir wussten, dass es agil ist. Also überall hängt jetzt das Thema Agilität, aber es wusste auch jeder, was er zu tun hat. Also die Rollen waren klar verteilt. Und so habe ich mir so mein ganzen Fundus an Wissen, also an wirklicher Expertise und Wissen aneignen können, weil ich glaube, das braucht es, um gestalten zu können. Ich muss wissen, wie die Basis funktioniert. Ich muss die Prozesse kennen. Ich muss die Operative kennen. Und ich habe alles in HR schon gemacht, bis auf Entgeltabrechnung. Ich habe Verträge geschrieben. Ich mache Gremienarbeit seit über 18 Jahren. Und wenn man da reingeht und sagt, ihr müsst das jetzt alle so machen, wie ich das will, dann scheitert das. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man für Dinge werben muss, dass man auch da einen Konsens oder einen Konsent braucht, ne? Und um Dinge gemeinsam und im Schulterschluss bewegen zu können. Ist mir das immer gelungen? Nein. Aber es war der Wunsch da, das so zu machen. Und ich glaube, zu 80, 85% ist mir das auch gelungen.
Nein, das ist, glaube ich, schon etwas, wo man sich auf die Schultern klopfen kann heutzutage, wenn man jetzt sagt, okay, zu so viel Prozent ist es mir gelungen. Und wenn du heute so ein bisschen drauf schaust, ne, und ich finde das total schön zu sagen, hey, ich habe auch andere Führungskulturen kennengelernt und da habe ich sogar so viel für mich gelernt, dass es mich bis heute prägt in meiner Art zu sein. Also war es sehr wahrscheinlich für dich eine sehr, sehr gute Erfahrung. Und ich würde mir das natürlich für viele von uns wünschen, dass man eine schöne Erfahrung mit Führung macht. Und du weißt ja, was ich tue. Das heißt, ich bekomme tagtäglich auch ganz andere Ideen gespiegelt von Menschen, die mit Führung, mit Führungskräften interagieren. Und was glaubst du, Gosia, weil du mir sehr ähnlich bist und wir haben ja auch, du hast ja das Thema gerade gesagt, ich bin ein Gestalter, ich bin jemand, der es gerne in die Hand nimmt und ich hatte das Glück, dass ich deine ID37 aus anschauen durfte und da ist es ja ganz klar, du hast einen Einfluss, der ist stark, ne, und du bist jemand, der gerne vorangeht und andere mitnimmt und hast aber auch die Fähigkeit, andere Menschen mitzunehmen. Was glaubst du, was ist vielleicht so die Fähigkeit einer Führungspersönlichkeit, die eben nicht nur fachlich, sondern auch emotional. Wie schaffe ich, dass Menschen mir vertrauen? Also welche Fähigkeiten sollte ich als Führungskraft ausbauen, um eben diese Vision, die du uns gerade mitgeteilt hast, leben zu können?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, man muss Menschen mögen. Also ich glaube, diese 4 Ms, man muss Menschen mögen, das ist Voraussetzung, um führen zu können und führen zu wollen. Wenn man nur der gute Experte ist, dann hat man noch keinen Zugang zu Menschen. Und mir fiel es immer leicht, wenn ich eine gute zwischenmenschliche Basis zu Menschen hatte. Am Ende des Tages arbeiten wir alle auf ein Ergebnis hin. Es wird aber wesentlich leichter, wenn man den Weg dahin miteinander im Schulterschluss macht. Und das meine ich so ein Stück weit, wenn ich sage, man muss für die Themen werben. Und ich weiß gar nicht, ob ich eine gute Führungskraft bin. Ich bin einfach so, wie ich bin. Und am Ende des Tages ist es die Frage, wie begegnet man sich? Ich bin durchaus jemand, der auch streitbar ist. Also ich gehe in Konflikte, da habe ich überhaupt gar keine Angst vor. Und manchmal tue ich das auch recht schnell, weil ich denke, das muss ich jetzt gar nicht wie so ein schwarzer Elefant im Raum bewegen, sondern dann sage ich, okay, wo ist denn eigentlich das Thema? Haben wir ein Thema? Ich habe gerade den Eindruck, das. Und ich habe auch gelernt, immer von mir auszugehen, weil das ist nur meine Sichtweise. Ich bin eine von wie vielen Millionen Menschen, die auf ein Thema schaut. Und je nach Perspektive verändert sich das natürlich auch. Und ich habe auch gelernt, mir die Perspektive der anderen mal anzuhören und zu gucken. Und das ist so ein bisschen mein Treiber, mein persönlicher Treiber. Ich will Menschen verstehen. Also warum reagieren sie so? Warum sind sie so, wie sie sind? Was haben sie vielleicht erlebt? Und ich habe auch gelernt, und das kommt so ein bisschen aus dem Asiatischen, da gibt es so ein Mantra des Mitgefühls, ne? Und die Hinduisten leben das so ein Stück weit. Man kann Mitgefühl haben. Das bedeutet nicht, dass man Mitleid hat, aber Mitgefühl. Und dann schafft man es vielleicht auch, so ein Stück weit die Brille des anderen aufzusetzen und zu überlegen, okay, warum ist denn das jetzt so? Warum kann er nicht über diese Brücke gehen, die ich ihm gerade baue? Und auch ich gehe manchmal nicht über Brücken, die mir gebaut werden. Bin ich auch Mensch. Also von daher glaube ich, um deine Frage abzuschließen oder zu beantworten, man muss Menschen mögen. Man sollte mal hinhören, was Menschen bewegt und was sie brauchen, wie sind deren Bedürfnisse. Und ich glaube, es tut gut, klare Ziele zu formulieren und das mit Argumenten zu unterstützen, weil dann begeistert man vielleicht auch. Also es ist nicht nur, dass ich jetzt sage, hier, wir bauen hier Schiffe. Also der Weg dahin ist ja so vielfältig. Das kann man diktatorisch machen, das kann man in ganz unterschiedlichen Führungsstilen machen. Aber wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie einen Beitrag leisten für was Höheres, für was Größeres, dann ist es einfacher.
Ja, da gibt es diese schöne Idee, weißt du, mit der Kathedrale, ne? Es gibt ja so schöne Ideen, wie man Menschen eben halt begeistert. Und ich bin ja ein großer Fan davon. Alle Punkte, die du gerade aufgezählt hast, und ich habe mich sehr gefreut, dass du die genauso benannt hast, sind Aspekte der emotionalen Intelligenz. Und wir stehen ja für emotionale Intelligenz. Du bist ja auch ein großer Fan davon. Und ich frage mich, ich weiß nicht, wie du das siehst, das finde ich ganz spannend. Was glaubst du, was wird so in 10 Jahren in den Unternehmen als so eine richtig wichtige Kompetenz angesehen? Also wird das das Wissen um die KI sein oder wird das doch das Mensch sein? Was glaubst du, was wären so die Fähigkeiten, die wir als Führung in 10 Jahren brauchen werden?
Naja, also ich glaube, dass uns die KI und das Wissen, das können wir ja noch gar nicht einschätzen. Der Nobelpreisträger sagte ja, das, was jetzt auf uns einströmt, das können wir noch gar nicht fassen. Ne? Also was wir an KI haben werden und was wir damit auch anrichten werden können. Ne? Also das ist, glaube ich, out of the box. Und ich glaube, dass es aber dann mehr denn je Emotionalität, Beziehungsfähigkeit, Empathie braucht, damit man das kompensiert, damit man diese Unsicherheiten und KI wird Unsicherheiten bringen. Man braucht Klarheit, man braucht Verantwortlichkeit, man braucht eine Ergebnisorientierung. Ne? Wir sind ja immer noch in Wirtschaftsunternehmen unterwegs und du hast es vorhin so schön gesagt, ich bin da anders wie du unterwegs. Ich habe mir irgendwann mal überlegt, möchte ich in Unternehmen reingehen und beratend tätig sein, ne, ist ja auch eine Option. Oder wie bin ich da aufgestellt? Und für mich ist es interessant, zu gucken, was entsteht aus meinem Impuls, ne? Also was passiert denn in der Folge daraus? Und dafür fahre ich auch 600 Kilometer und die fahre ich jetzt gerade. Also ich lebe in der Nähe von Frankfurt und fahre in den Norden, um da, meinen Job zu tun. Und das tue ich nur, weil ich einen Sinn darin sehe.
Ja. Wundervoll, ganz, ganz lieben Dank. Und weißt du, du hast gerade auch noch etwas gesagt, was mich jetzt auch noch beschäftigt, weil ganz viele Menschen glauben, dass diese emotional intelligente Führung, für die du auch stehst, dass die so weich ist, ja. Und du hast es gerade so schön auf den Punkt gesagt. Ich gehe ja auch mal in die Konflikte, weil emotional klar heißt, es ist gerade eine Blockade da, es ist gerade ein Thema da und ich bin fähig, dieses Thema anzusprechen, ohne dass ich weglaufe und ohne dass ich das weich mache, ja. Und das finde ich auch so, so wichtig, einfach auch zu sagen, hey, ich gehe da rein, ich habe da jetzt keine Angst durch schwierige Situationen durchzugehen. Und das macht Menschen wahrscheinlich auch wahrhaftig, ne? Dass andere auch merken, hey, Goscha ist wahrhaftig, so wirkst du auf mich. Deswegen war mir das so ein Herzensbedürfnis, dass ich dich heute hier habe, weil du tatsächlich in meinen Augen, ich kann das ja immer nur von außen beurteilen, du wirkst da tatsächlich nach innen und nach außen eben durch deine Wahrhaftigkeit. Und ich weiß nicht, was du jetzt dazu sagst, wenn ich die These aufstelle. Glaubst du, dass eine der am meisten unterschätzten emotionalen Kompetenzen im Unternehmen eben dieser Wahrhaftigkeit ist?
Da muss ich, glaube ich, mal kurz drüber nachdenken. Ja, also was mir begegnet, ist, dass Menschen immer noch in Rollenbildern unterwegs sind. Dass sie immer noch sagen, also wenn du mich als Person fragst, dann würde ich dir so antworten, weil ich habe eine Meinung dazu, eine persönliche Meinung. Wir sind aber Menschen im Job. Also mein Wertesystem ist genau die Basis meines beruflichen Wertesystems. Das ändert sich ja nicht. Und das ist ein Irrglaube zu sagen. Also ich habe das für mich schon recht früh erkannt und ich habe auch einiges gelesen, wie Führung gelebt sein kann und wie Führung wie man das für sich definiert. Und ich wollte mich, also manchmal ist es auch so eine Rolle spielen, da muss man sich zurücknehmen. Ich nehme mich da nicht zurück. Also ich bin genau, und diese Wahrhaftigkeit, warum sollte es mein Umfeld nicht spüren? Warum soll man nicht auch emotional sein dürfen? Warum soll man nicht auch sagen, du, das finde ich nicht in Ordnung, dass du dich nicht an Absprachen hältst? Das kann man in verschiedener Art und Weise tun. Oder ich finde nicht in Ordnung, wie du gerade mit mir umgehst. Das kommt bei mir so und so an. Ich meine, wir wissen alle, die Botschaft entsteht immer beim Empfänger. Aber dann auch mal ein Signal zu geben und zu sagen, also egal auf welchem Hierarchielevel du bist, ob du Vorstand oder sonst wer bist, da mache ich keinen Unterschied. Und ich weiß noch aus der Vergangenheit, das war so meine erste HR-Business-Partner-Stelle, da hat mal ein Personalleiter zu mir gesagt, du Goscha, das ist unser CEO. Also wieso plauderst du denn so mit dem? Ja, warum soll ich anders mit dem umgehen wie mit jemandem, der Blue-Collar-Worker ist oder so? Ich mache da tatsächlich keine Unterschiede. Und ich glaube, das ist es auch, was Glaubwürdigkeit macht.
Weißt du, was das für mich auch noch macht? Deswegen finde ich das ja so schön. Ich liebe das, dass du so bist, wie du bist, weil wir das ja heutzutage uns eigentlich alle wünschen würden, ne? Dass Menschen auf Augenhöhe kommunizieren, dass wir alle respektvoll miteinander sind, dass wir uns achten. Und trotz alledem gibt es noch ganz, ganz viele, die in ganz anderen Sphären unterwegs sind, die ganz andere Gedanken haben. Und jetzt mache ich mich ein bisschen unbeliebt, indem ich wieder eine total spannende Herzlichthese aufstelle. Ich glaube manchmal, dass Menschen, die Rollen spielen, in denen sie besonders hart sind, in denen sie besonders unnahbar sind, sich ein wenig verstecken, weil was würde das vielleicht mit mir machen, wenn da jemand käme und sage, hör mal, das ist aber nicht gut, was du da machst. Weißt du, wir wissen ja, dass Menschen, umso höher sie aufsteigen in der Hierarchie, dass sie da besonders einsam werden, weil sich kaum noch einer traut, ihnen die Meinung zu sagen, ja? Wenn ich selber vielleicht gar nicht so standhaft in meinen Werten bin, in meiner Persönlichkeit, dann könnte das sogar eine schöne Idee sein, mich so abzugrenzen, indem ich mich unnahbar mache.
Das schützt zumindest, ne? Also ich glaube, dass das schützen kann. Und ich habe für mich, also was mir wirklich auf den Wecker gegangen ist in meiner HR-Laufbahn, dass die Bereiche sich hinter dem versteckt haben, dass sie gesagt haben, also ich kann das nicht machen, weil HR hat gesagt. Also da habe ich gedacht, auf gar keinen Fall. Ich möchte, dass du dich als Führungskraft hinstellst und sagst, das ist meine Entscheidung. Da habe ich, also das habe ich auch irgendwie schnell kapiert. dass ich nicht als Sündenbock für, oder nicht ich, sondern dass die Rolle nicht als Sündenbock für das Business fungieren darf. Warum sind gut dotierte Führungskräfte oder Bereichsleitungen oder Vorstände nicht in der Lage zu sagen, ich habe das entschieden, ich will das nicht? Da wird immer irgendjemand vorgeschoben und zitiert, obwohl man genau weiß, kann ich mir nicht vorstellen, dass der das gesagt hat, weil der äußert sich nicht dazu. Also, ne, da weiß man schon auch, wie so Menschen ticken. Und oftmals ist es dann auch so, dass man sich die Frage stellen darf, okay, richtige Person in Führung? Ja, aber vielleicht auch nicht.
Genau, und ich glaube, das ist der Punkt, wo man wirklich sich Gedanken drum machen muss an der Persönlichkeit, ja? Eine Führungskraft ist in meinen Augen immer ein Leuchtturm. In meinen Augen sind Führungskräfte diejenigen, die genauso wie du sagen, ich will begeistern. Ich will die Menschen dazu bewegen, dass sie aus freien Stücken dieses Unternehmen mit mir zusammen nach vorne bringen. Also du hast ja immer gesagt, wir arbeiten für den Frieden, ja? Also einfach so diese große Idee zu sagen, hey Leute, wir schaffen hier den Frieden mit unserer Arbeit, ne? Und einfach diese Vision zu geben und dann auch da vorzugehen und das zu leben, das finde ich für Führungskräfte sehr wichtig. Nur wenn ich als Persönlichkeit mir nie die Mühe gemacht habe, mich zu entfalten, eine vollständige, selbstbewusste Persönlichkeit zu sein, kann ich diesen Beitrag wirklich so leisten? Und meine Erfahrung ist, dass sehr, sehr viele Menschen sich damit beschäftigen, sonst wären wir arbeitslos. Ich bin sehr dankbar dafür, dass es so ist. Aber auch sehr, sehr viele eben da gar nicht dran gehen. Also das wird irgendwie von Gottes Gnaden bestimmt, dass du jetzt ein Unternehmen führst und dann wird dieser Kelch angenommen und weitergetragen, ohne dass die Persönlichkeit dahinter wächst. Und das würde ich mir wünschen für die Zukunft, dass das eben so als Kompetenz ein bisschen mehr gesehen wird. Also auch die Persönlichkeit ist wichtig, nicht nur die Rolle.
Ja, und dazu, also ich glaube, die neueren Forschungen haben ergeben, dass genau das wichtig ist, ne? Dass der Personal Fit wichtiger als die Skills sind. Und es gibt viele Unternehmen, die haben das auch schon erkannt. Am Ende des Tages müssen wir aber, glaube ich, auch Diversität anders definieren. Das ist nicht, da gibt es jetzt einen Stamm voller Männer und die gibt es in vielen Unternehmen. Und wir sind jetzt divers, wenn wir die Frauen einstellen oder mehr Frauenquoten einstellen oder wenn wir Menschen mit Behinderung oder mit Beeinträchtigung einstellen oder sonstiges. Wir sind doch auch divers, wenn wir andere Meinungen zulassen. Und das ist etwas, wo ich wirklich seit Jahren auch für gerade stehe, zu sagen, also okay, du willst Veränderung, aber du willst die ganze Zeit in dem gleichen Modus weiterarbeiten. Das funktioniert ja nicht. Sondern man muss auch bereit sein, sich das andere anzuhören und auch auszuhalten, dass es eine andere Meinung gibt und dann versuchen, einen Konsens oder einen Konsens zu finden. Also Diversität fängt viel früher an, nicht in Hautfarbe, in Geschlecht, in Status, in sonst was, sondern es fängt an, wenn man andere Meinungen zulässt und auch würdigt.
Was glaubst du, welche Haltung braucht das?
Offenheit. Offenheit und viel weniger Ego, als das manchmal unterwegs ist. Also sich als Maß der Dinge zu nehmen, finde ich schwierig, weil, wie gesagt, man ist ja nur einer von 80 Millionen. Also wirklich 3 Schritte zurückzugehen und zu gucken, ein bisschen demütig zu sein, auch auf die Lebensleistung, die Leistung von anderen Menschen und sich nicht immer in den Vordergrund zu spielen. Und das wird besser. Also das wird auch besser in Unternehmungen. Und ich war, also ich habe, als ich jetzt aus meinem letzten Job raus bin und jetzt die Funktion hier angenommen habe, die letzten 4 Jahre waren für mich so wirksam wie wirklich noch nie in meinem Berufsleben. Ich habe ein Umfeld vorgefunden, in dem ich genau das, und da war ich keine Geschäftsführerin, war ich nur Personalleiterin, und das ist unabhängig von Titel, die Möglichkeit gestalten zu können, weil man den Rahmen und diesen Circle of Safety hat, diese Sicherheit, dass man auch kritische Äußerungen treffen kann. Und wir haben uns auch gerieben in der Sache. Aber wir haben uns dann wieder untergehakt und dann gesagt, war ja nicht so schlimm, oder? Also man muss auch streiten können wollen.
Ja, ein ganz wichtiger Punkt, ne? Wir sagen doch auch immer hart in der Sache, aber weich zu Menschen. Also es ist ja auch eine Haltung, die man annimmt. Und glaubst du, dass es eine Kulturfrage ist? Also war das Unternehmen, aus dem du jetzt gerade kommst, ne? Hatte dir da dieser diesen Kulturwandel oder war das schon immer mit einer solchen Offenheit gesegnet?
Also das gehört ja auch zum Verbund, ne? Also ich bin ja in diesem Konzern geblieben und habe jetzt die Möglichkeit bekommen, was Neues zu gestalten. Und als ich damals vor 4 Jahren in diese Organisation kam, da war der Wunsch so essentiell da, dass man das gestalten will. Und wenn ich da so auf unsere Reise schaue, das steht und fällt mit der Geschäftsführung. Und das muss ich schon sagen, da hatte ich so ein warmes Glück. Also ich kann es gar nicht anders beschreiben, weil der Wunsch nach Veränderung so präsent war, dass wir, als wir uns damals getroffen haben, wirklich darüber auch unterhalten haben, okay, wie kalibrierbar seid ihr denn? Wenn ich jetzt komme, dann bedeutet das Veränderung. Wollt ihr das überhaupt? Und dann haben sie alle gesagt, ja, wollen wir, brauchen wir. Und das haben sie, also diese Zusage haben sie auch eingehalten. Also das war für mich großartig zu sehen. Und jetzt nach 4 Jahren, wo ich diese Organisation begleitet habe, kann ich es auch echt gut abgeben, weil wir auf einem super Weg sind. Das ist natürlich kontinuierlich, das ist nicht abgeschlossen jetzt, weil das so ist, sondern das wird man kontinuierlich begleiten müssen. Und das steht und fällt mit der Haltung.
Es ist total schön zu hören, dass du eine Geschäftsführung erlebt hast, die das unterstützt hat. Jetzt bist du selber in der Geschäftsführung und kannst natürlich da auch vieles unterstützen und auch, ja, auch selber verändern. Wenn du deine Vision jetzt für die Zukunft, Göcher, mal zusammenfassen würdest, ne? Was ist deine Vision in deiner Rolle für deine Zukunft als, das darfst du dir jetzt aussuchen.
Also meine Vision und ich glaube auch ist Wegbereiter zu sein. Wegbereiter für ein bestimmtes Ziel. Und das kann unterschiedlich sein. Das ist eigentlich egal, was man macht, ob man Thermostate baut oder ob man Schiffe baut oder ob man was auch immer baut. Es unterscheidet sich nur in der Komplexität. Aber ich glaube, ich bin immer da in einem richtigen System, wenn ich Wegbereiter sein darf. Ja, ist auch immer die Frage des Dürfens. Und wenn man dieses für sich klar hat, was brauche ich persönlich für ein Umfeld, um die Person sein zu können, die ich bin, ohne mich verstellen zu müssen, dann hat man eigentlich schon einen Sechser im Lotto mit Zusatzzahl. Also, und ich möchte gerne dieser Wegbereiter sein. Ich möchte gerne dieser Mensch sein, der Impulse gibt und der auf ein Ziel hinarbeitet. Und bis dato habe ich irgendwie alles, was ich mir vorgenommen habe, auch erreicht. Aber der Weg dahin darf leicht sein und er darf sich gut anfühlen.
Das ist total schön. Bitte nehmt das alle mit an alle Hörer und Zuseher jetzt gerade. Der darf sich leicht anfühlen. Das ist so, so schön. Das muss nicht schmerzhaft sein und es ist nicht das Joch, was wir hinter uns schieben und was uns unterdrückt. Wunderschön, weil Arbeit kann ja auch wirklich, wirklich Spaß machen, ne? Das heißt ja auch
Absolut.
tatsächlich die Arbeit, die mir wirklich, wirklich Spaß macht. Das ist so die moderne Definition von unserer Arbeitswelt. Aber lass uns mal kurz mal zurückblicken, ganz, ganz weit zurückblicken. Wenn du zum Beispiel deinem früheren Ich, sagen wir mal, der Göcher, die damals entschieden hatte, aus der Gastronomie, aus der Hotellerie heraus, einen ganz neuen Weg zu gehen. Wenn du dir heute noch mal so einen Tipp geben könntest, was würdest du hier für das Leben mitgeben?
Ich würde es genauso wieder machen. Also ich bin viel meinen Impulsen gefolgt, ich bin viel meinem Gefühl gefolgt und ich hatte das Glück für mich zu erkennen, dass wir gar nichts müssen. Also wir müssen überhaupt gar nichts. Wir stehen jeden Morgen auf und dürfen entscheiden, ob wir das alles noch wollen. Also wir sind vielleicht außer mit unseren Ehepartnern in einer Konstellation, die sowieso nicht auf ewig ausgelegt ist. Also wenn es etwas gibt, was uns noch mehr berührt, was uns noch mehr begeistert, was uns dann müssen wir diesem Impuls folgen. Also das ist und dann ist das, was man so als Momentaufnahme hatte und als Idee hatte, vielleicht dann auch wieder verworfen. Und ich finde, da etwas impulsiver in die Welt zu blicken und neugieriger zu sein, also das ist etwas, was ich meinem Sohn immer noch sage. Also der wird jetzt 26 und das ist was, wo ich sage, mach das, was dir Spaß macht, weil das bringt dich am Ende dazu, auch voll dahinter stehen zu können, was du tust.
Ja, es gibt ja diese Seelengesetze, die habe ich mal irgendwann mal gelesen und ich muss die ganze Zeit daran denken. Das erste heißt, wenn sich etwas von vornherein an schwierig anfühlt, dann lass die Finger davon, dann wird es schwierig bleiben. Also, und ich glaube, genauso funktioniert es auch andersrum. Wenn es von vornherein schon leicht und schön ist, dann wird der Weg auch dementsprechend leichter sein.
Also ich habe, also vielleicht ist das auch Fluch und Segen, ich habe immer das Positive gesehen. Und dann im Nachhinein hat sich manchmal herausgestellt, oh, war vielleicht doch nicht die schlauste Entscheidung. Aber auch da, also die Freiheit zu sagen, und das will ich jetzt nicht mehr. Und das müssen sich Organisationen und Unternehmungen vielleicht auch noch mehr vor Augen führen, dass sie sagen, also ich bin nicht das Maß der Dinge. Und wir sind hier als Unternehmung nicht das Maß der Dinge. Der Mitarbeiter, die Fachkraft, die kann sich jeden Morgen neu entscheiden. Und was kann ich dazu beitragen, dass der bei uns bleibt? Und das macht man nicht, also selbst wenn es ein gutes Gehalt gibt, das ist temporär, das wissen wir alle, dass ein monetärer Anreiz nur kurz anhält. Aber dass Menschen aus Überzeugung bleiben, weil sie sich emotional und gewertschätzt und respektiert fühlen. Das ist eine ganz andere Voraussetzung. Dann fällt es jemandem schwerer zu gehen. Dann überlegt er erst mal länger.
Liebe Göcher, mir fällt es jetzt auch schwer zu gehen, weil ich dir noch stundenlang zuhören könnte. Ganz, ganz lieben Dank für all das, was du mit uns geteilt hast. Und ich glaube, es waren so viele kluge Sätze, die du jetzt hier in diesem Podcast hinterlässt. Und wir werden die alle transkribieren, damit unter diesem Podcast in den Shownotes für euch so ein paar schöne Ideen von Göcher bleiben. Ich danke dir sehr. Ich wünsche dir auf deinem Weg weiterhin eine so wunderbare Wirksamkeit. Deine Persönlichkeit, die begeistert und Vertrauen schafft. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wo du in 5 Jahren sein wirst, weil da würde ich dich dann gerne nochmal hören und schauen, was passiert ist. Ganz, ganz lieben Dank, dass du bei mir warst.
Isabella, vielen Dank für diese Möglichkeit. Ich bin ja echt überrascht gewesen, dass du das so empfindest und dass das so, also es berührt mich sehr. Vielen Dank dafür. Am Ende des Tages ist das für mich gesunder Menschenverstand und das passt so in mein Wertesystem und ich möchte gar niemand anderes sein. Und da gibt es Menschen, die mögen das gar nicht. Und das finde ich aber auch in Ordnung dann, weil das muss man dann auch nicht verfolgen. Und dann gibt es aber auch Menschen, die da mitschwingen können und genau, großes Herz. Also, hab ganz vielen Dank.
Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Freitag. Lasst euch inspirieren von dem, was ihr hier gerade gehört habt. Mutig sein, optimistisch sein, sich jeden Tag neu entscheiden. Ich könnte jetzt noch eine Stunde wiederholen, was du alles gesagt hast. Ganz lieben Dank und bis ganz bald. Tschüss.
Tschüss.
Das war Jede Stimme zählt. Der Podcast rund um emotionale Intelligenz und Wirkung.